Deutschlandfunk Kultur. Kulturpresseschau.
Putins Angriff auf die Ukraine ist ein Weckruf für den selbstgefälligen Westen, meint einer der prominentesten politischen Philosophen, Francis Fukuyama, gegenüber der Neuen Zürcher Zeitung. Der Einmarsch zeige die direkte Auswirkung einer Ein-Mann-Diktatur. Die Invasion macht deutlich, dass die tatsächlichen Folgen des Putinismus Aggression, Zerstörung von Nachbarländern und unkontrollierte Gewalt sind. Das ist wahrscheinlich eine hilfreiche Lektion für viele und sicherlich ist die politische Feindseligkeit in gewisser Weise noch größer als während des Kalten Krieges, wegen der Gräueltaten, welche die Russen begangen haben. Berühmt wurde Fukuyama vor über 30 Jahren durch seine These vom Ende der Geschichte. In seinem neuen Werk zum Liberalismus ruft er zur beherzten Verteidigung der liberalen Demokratien auf. Der einzig wirkliche Konkurrent des Liberalismus sei das chinesische System. Aber ich kenne nicht viele Leute, die sich danach sehnen, in China zu leben, so Francis Fukuyama im Gespräch mit der Neuen Zürcher Zeitung. Nicht aus der Vogelperspektive des Stanford-Wissenschaftlers, sondern aus der Mitte der Ein-Mann-Diktatur des Putinismus, aus Moskau nämlich, meldet sich der Musikjournalist Jaroslav Semerikov im Tagesspiegel. Dementsprechend konkret fallen seine Ängste und Sorgen aus, wenn er von den verstummten Gegenstimmen der Opposition in Russland berichtet. Jaroslav Semerikov heißt auch nicht Jaroslav Semerikov, seinen richtigen Namen zu nennen, das wäre zu gefährlich. Umfragen zufolge unterstützen etwa 60% der Bevölkerung den Krieg, eine ungeheuerliche Zahl, die allerdings den Angstfaktor unberücksichtigt lasse. Sehr viele Russen, die einen Anruf von einer unbekannten Nummer erhalten, in dem sie gefragt werden, unterstützen Sie die Sonderoperation in der Ukraine, werden mit Ja antworten. Aus Angst, dass ihre Nummer sonst an die Geheimdienste gelangt. Keine übertriebene Befürchtung. Vor ein paar Monaten standen um 8 Uhr morgens zwei uniformierte Polizisten vor seiner Tür, um herauszufinden, warum ich die App der Alexei Nawalny-Stiftung, des Führers der russischen Opposition, der jetzt im Gefängnis sitzt, auf mein Smartphone heruntergeladen hatte. Klar, dass dieser Mann ein Pseudonym braucht. Viktor Jerofejew, einer der bekanntesten russischen Schriftsteller, braucht keines. Er ist unterdessen im deutschen Exil angekommen. Traurig kommentiert er die Lage in der Zeit in einem weit ausholenden Text von düsterer Pracht. Es sei eben nicht allein Putins Krieg, allzu einhellig machten die Russen mit, schreibt Jerofejew und geht tief in die russische Geschichte zurück. Russland habe immer einen unumschränkten Herrscher gekannt, aber nie einen wirklichen Staat. Nur der Zar selbst sei frei in seinen Handlungen gewesen, das setze sich fort. Die Moskauer verscheuchten mehrheitlich Gedanken an Kriegsereignisse wie lästige Fliegen. Und die strikten Sanktionen, die das Alltagsleben in Russland doch erheblich beeinträchtigen, die seien dem einfachen Volk vollkommen wurscht. Es setzt im Frühling Kartoffeln und Kohl, pflanzt Tomaten und Gurken. Die Mehrheit hat sowieso keinen Reisepass. Die Mehrheit hatte überhaupt noch nie Dollars oder Euros in der Hand. Das russische Volk, auf Langmut getrimmt, glaubt an seine Einmaligkeit. Im Unterbewusstsein schlummert die Idee von Moskau als drittem Rom. Soweit Viktor Jerofejew in der Zeit. Vor den Bildern und Berichten, die uns derzeit erreichen, verblassen andere Themen. Die Linke, die eine neue Führung sucht, wenigstens eine halbe. Wer tut sich das an, fragt die Welt. Geboten wird ein brennendes Haus mit einem Haufen Mist davor. Löschen, aufräumen, Kernsanierung nötig. Etwas verwirrt streifen die Kunstkritiker über die Biennale. Ist die große Schau in Venedig nun eine surrealistische Realitätsverweigerung? Oder aber ein Sieg der Poesie über den Rationalismus? Vom Zauberwald der Kunst spricht die Zeit und freut sich über Katzen, die wohlig die Friedenspfeife rauchen und Delfine, die E-Gitarre spielen. Vor allem aber ist diese Biennale sehr weiblich. Sie bejubele feministisches Empowerment, meint Peter Richter in der Süddeutschen Zeitung. Und auch sonst dürften astrologisch Feinfühlige fasziniert sein. Das Wort Spiritualität stehe in den Erklärtextchen mit einer Häufigkeit wie sonst die Kunstbetriebsvokabeln Position oder Setzung. Diese Biennale argumentiere aus dem Gefühl und dem Leiblichen, nicht zuletzt dem Unterleiblichen heraus, meint der Kollege der Süddeutschen Zeitung etwas hinterfotzig und kriegt für diese Formulierung bestimmt noch LeserInnenprügel. Aber auch Sandra Danecke von der Frankfurter Rundschau spaziert eher missmutig über den Parcours. Der Feminismus, der hier beschworen wird, wirkt so altbacken und weltfremd wie die Theorien von Rudolf Steiner. Da wird gestickt, gestrickt, geknüpft und gefädelt, wird die Gebärfähigkeit des weiblichen Körpers gefeiert, als müsste die Befreiungsbewegung der späten 60er Jahre noch einmal durchexerziert werden. Sehr unterschiedliche Stimmen also. Hilft nix, müssen Sie selber gucken. Bis November geht das. Auf zur Biennale nach Venedig. Der russische Pavillon ist übrigens leer. Der litauische Kurator, der ihn hätte bespielen sollen, hat nach Kriegsbeginn ehrenvoll verweigert. Stefan Trinks von der Frankfurter Allgemeinen beobachtet die Carabinieri, die ihn bewachen, damit Besucher ihn nicht beschmieren. Am ukrainischen Pavillon hingegen defilieren halbstündlich Politiker aus aller Welt vorbei und bekunden mit blau-gelben Schleifen und geschliffenen Worten ihre Solidarität. Wie sibyllinisch ist doch die Überschrift des Handelsblatts zur großen Kunstschau. Sie lautet: Die Welt am seidenen Faden.